Eine Predigt habe ich überschrieben heute mit dem Titel, jetzt geht es wieder nicht, doch, es geht, den Unglauben besiegen. Und dazu lese ich uns eine Geschichte aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 13. Bibelleser kennen diese Geschichte, nichts Neues, aber vielleicht ein paar neue Gedanken dazu. Zunächst einmal 4. Mose 13 ab Vers 1. Der Herr sagte zu Mose: Sende Leute aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der 12 Stämme einen der führenden Männer. Mose folgte dem Befehl des Herrn. Er wählte 12 Männer aus, lauter Sippenälteste, und schickte sie von der Wüste Paran aus ins Land Kanaan. Er sagte zu ihnen: Geht zunächst durch das Steppengebiet und durchstreift dann das Bergland, das sich nordwärts anschließt. Seht euch Land und Leute genau an. Erkundet, wie viele Menschen dort wohnen und wie stark sie sind. Achtet darauf, ob ihre Städte befestigt sind oder nicht. Seht, ob ihr Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Habt keine Angst und bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Es war gerade die Jahreszeit, in der die ersten Trauben reif wurden. Jetzt geht's mit der Technik. Jawohl. Die 12 Männer machten sich auf den Weg und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis hinauf nach Rehob bei Lebo Hamat. Zunächst zogen sie durch das Südland und kamen dann nach Hebron. Dort wohnten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Nachkommen Anaks. Die Stadt Hebron war 7 Jahre früher gegründet worden als Zoan in Ägypten. Als sie in das Traubental kamen, schnitten sie eine Weinrebe mit einer Traube ab. Die war so schwer, dass 2 von ihnen sie auf einer Stange tragen mussten. Auch Granatäpfel und Feigen nahmen sie mit. Das Tal bekam später den Namen Eschkol, wegen der Traube, die die Kundschafter der Israeliten dort abgeschnitten hatten. Nach 40 Tagen hatten die 12 Männer ihre Erkundung abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde Israel nach Kadesh in der Wüste Paran zurück. Sie erzählten, was sie gesehen hatten, und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Bis hierhin das Wort Gottes zunächst einmal. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du Gott bist. Ja, der eine Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Universum in Existenz gesprochen hat, der uns Menschen mit seinen Händen geformt hat und uns seinen Odem eingeblasen hat, damit wir lebendig wurden. Oh Gott, ich danke dir, dass wir dich kennenlernen durften, dass du dich bezeugt hast in unserem Leben. Und ich danke dir jetzt auch für dein Wort, was wir lesen durften. Und ich bitte dich einfach um Gnade, Herr, dieses dein Wort so weiterzugeben, wie du es möchtest. Und uns, die wir dieses Wort jetzt hören, ob hier oder zu Hause am Livestream, dass dieses Wort Veränderung in unserem Leben bewirkt. Veränderung dahingehend, Herr, dass wir dir ähnlicher werden und dass du uns noch lieber wirst, als du uns schon bist. Amen. Amen. Dieses Bild hat der ein oder andere wahrscheinlich schon mal gesehen. Was erkennt ihr auf diesem Bild? Sagt mal laut raus. Bitte? 2 Gesichter. Sieht jemand noch was anderes? Bitte? Das helle ist eine Vase. Ja? Rechts und links, das Dunkle sind 2 Gesichter und in der Mitte, das Helle, ist eine Vase. Ich weiß nicht, ob man das so richtig erkennen kann. Das ist so ein Würfel mit Holzstücken, aber wenn man da mal genau hinguckt, das geht jetzt gar nicht mehr hier, der untere, hintere Holm, der steht vor dem vorderen rechten Holm, senkrecht. Ja, also eine optische Täuschung. So wie das Gesicht oder die Vase eine optische Täuschung ist, so ist das auch eine optische Täuschung. Und ja, was seht ihr hier auf dem dritten Bild? Ein Glas und eine Flasche, ne? Da ist was drin. Was fällt euch dazu ein, wenn ihr seht, dass das so halb gefüllt ist? Halbe Flasche Wasser oder halb leere Flasche Wasser oder halb volle Flasche Wasser? Ja, halb leer oder halb voll, je nachdem, was wir sehen, was zuerst der Eindruck oder der erste Eindruck für uns ist, was den meisten Eindruck auf uns macht, halb voll oder halb leer. Anhand dieser biblischen Geschichte, die ich uns gelesen habe, möchte ich auf drei Punkte heute in meiner Predigt eingehen. Einmal die Situation des Volkes Israel mal miteinander betrachten. Als zweiten Punkt die Aussendung und den Bericht der Kundschafter oder Spione. Und als dritten Punkt dann noch die Reaktion Gottes auf den Bericht der Kundschafter. Schauen wir uns zunächst mal die Situation der Israeliten an, des Volkes. Das Volk war durch die starke Hand Gottes aus der Sklaverei Ägyptens herausgekommen, auf direktem Weg von Ägypten nach Kanaan hätten sie ungefähr 30 Tage gebraucht, um dorthin zu kommen. Aber Gott wollte etwas anderes. Gott wollte dem Volk zeigen, ihnen klar machen, ihnen vor Augen führen, zu was es fähig ist, und zwar im negativen Sinn. Ungefähr ein Vierteljahre waren vergangen. Die waren jetzt so lange unterwegs, 15 Monate ungefähr. Von dieser Zeit berichtet uns das Wort Gottes, dass sie sich 7-mal gegen Gott aufgelehnt haben. 7-mal haben sie gegen Gott rebelliert, gegen Gott gemurrt. Und immer wieder, und das ist das für mich Unverständliche, vielleicht auch für dich, Gott hat sich aber immer wieder erbarmt über sein Volk. Gott hat sie nicht abgeschrieben. Was dem Volk fehlte und in kritischen Situationen mangelte, war der Glaube. Der Glaube an ihren Bundesgott. Der Glaube an die Aussagen ihres Bundesgottes. Der Glaube an die Zusagen ihres Gottes. Das Vertrauen in ihren Schöpfer. Und sie hatten keine Siegesgewissheit. Obwohl Gott sie immer und immer wieder durchgebracht hat, ihnen gezeigt hat, wie groß er ist. Sie eigentlich Gott jeden Tag vor und jede Nacht vor Augen hat, in der Wolkensäule und in der Feuersäule, die vor ihnen herging. Sie hatten kein Vertrauen in ihren Schöpfer. Sie waren zwar immer wieder bereit, den Segen Gottes in Empfang zu nehmen. Ach Herr, ich brauche. Aber sehr selten waren sie dazu bereit, sich voll und ganz ihrem Gott auszuliefern und ihm zu vertrauen. Jetzt stand das Volk an der Grenze zu dem Land, das Gott ihnen als Erbe versprochen hatte. Nachdem sie schon so oft Gott erlebt hatten, wie er Wunder über Wunder getan hat, sollte man eigentlich meinen, dass sie jetzt so stark und gereift waren im Vertrauen auf die Zusage Gottes, das Land in Besitz zu nehmen. Was sie aber nicht taten. So viel zur Situation des Volkes. Der Bericht der Kundschafter. Schauen wir uns mal diesen Punkt an oder diese Begebenheit. In 5. Mose 1, Vers 22 lesen wir, dass das Volk darum bat, dass Mose Männer in das Land vorausschicken sollte, Spione oder Kundschafter, um dieses Land auszukundschaften. Wie das Land ist, wo sie hinkommen, das war ja Neuland im wahrsten Sinne des Wortes. Sie kannten sich ja nicht aus. Und Mose besprach das mit Gott und Gott erlaubte es. So wählte Mose aus jedem Stamm einen der führenden Männer aus, damit sie das Land Kanaan erkunden sollten. Da es 12 Stämme waren, wählte Mose 12 Männer aus und sie sollten sich das Land anschauen, Leute und Situationen abschätzen, damit sie dann dem übrigen Volk, 2 Millionen ungefähr, Bericht erstatten konnten. Nachdem die Kundschafter in 40 Tagen das ganze Land erforscht hatten, kehrten sie dann in das Lager des Volkes zurück. Und natürlich mit großer Spannung erwartete das Volk sie. Was würden sie jetzt berichten? Wie sieht das Land aus? Was haben wir zu erwarten? Was steht uns bevor? Wir lesen da in 4. Mose 13, ab Vers 27. Sie berichteten Mose: Wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast. Und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Behaltet euch das mal im Hinterkopf. Das sagen alle 12. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt, so wie Gott es uns gesagt hat. Seht hier oder sieh hier seine Früchte. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark. Und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anak-Söhne gesehen. Im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hittiter, Jebusiter und Amoriter und in der Jordanebene die Kanaaniter. Das Volk war aufgebracht gegen Mose. Aber Kaleb beruhigte die Leute und rief: Wir können das Land sehr wohl erobern. Wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagten: Wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Dieser Bericht, den sie gaben, war zwar sachlich richtig, aber er kam nicht aus dem Glauben heraus. Er kam nicht aus dem Glauben. Anstatt die Verheißung Gottes hochzuhalten, sahen 10 der Kundschafter nur die Riesen. Und mit den Augen des Zweifels sehen Riesen natürlich noch riesiger aus. Vielleicht habt ihr diesen Spruch schon mal gehört. Wenn du einen Riesen siehst, dann schau erst mal, wo die Sonne steht. Vielleicht siehst du ja nur den Schatten eines Zwerges. Wenn du einen Riesen siehst, dann schau erst mal, wo die Sonne steht. Vielleicht siehst du ja nur den Schatten eines Zwerges. Da, wo der Mensch beteiligt ist und der Unglaube wirkt, folgt mit Sicherheit ein Aber. Die ungläubigen Kundschafter sahen die Schwierigkeiten. Große Städte, hohe Mauern, starke Riesen, mächtige Ungetüme. Aber Gott, ihren Bundesgott, sahen sie nicht. Sie dachten gar nicht daran. Obwohl sie gesagt haben, es fließen wirklich Milch und Honig da, so wie Gott es gesagt hat, war gar nicht relevant. Die Verheißung hatten sie nicht vor Augen, geschweige denn in ihrem Herzen. Was ist in deinem Herzen, zwängt sich quasi die Frage auf. Diese 10 Kundschafter sahen auf die sichtbaren Dinge, aber ihre Augen waren nicht auf den gerichtet, der unsichtbar ist. Der Unsichtbare, der Gott, der dich erlöst hat, der mich erlöst hat, der ist heute Morgen hier mitten unter uns. Und nicht nur heute Morgen, sondern er ist jeden Tag bei uns. Wir wissen es vom Intellekt her, aber haben wir es auch mit dem Herzen erfasst, dass er bei uns ist? Jeden Augenblick? Gewiss, die Städte, sie waren groß, aber unser Gott ist doch größer, oder? Die Mauern waren hoch, aber Gott ist höher. Die Riesen waren stark, aber Gott ist manchmal so schwach in unseren Augen. Nein, Gott ist stärker. Amen. Gott ist immer noch stärker. Glaube und Unglaube unterscheiden sich folgendermaßen. Der Glaube zieht seine Schlüsse von Gott aus auf die Schwierigkeiten. Er schaut erst auf Gott und dann weiß er, aha, Gott ist größer als diese Schwierigkeit, dann wird er auch mit dieser Schwierigkeit fertig werden. Der Unglaube beginnt mit den Schwierigkeiten. Das geht nicht. Die Städte sind mit hohen Mauern umgeben, das Land frisst ihre Leute und. Also der Unglaube beginnt mit den Schwierigkeiten und schließt dann von diesen Schwierigkeiten auf Gott. Das geht nicht. Da hat selbst Gott Schwierigkeiten. Drücken wir mit unserem Leben aus. Unglaube vergrößert immer den wahren Sachverhalt einer Angelegenheit. Und das war auch das Ergebnis des Berichtes von den 10 Kundschaftern. Er war so entmutigend, dass das Volk, die Gemeinde, vollkommen entmutigt wurde. Wisst ihr, Unglaube steckt viel schneller an als Glaube. Ist zwar ein Phänomen, aber na gut, ist halt so. Aber ich gebe mich damit nicht zufrieden. Ich gehe dagegen an. Ich lasse mich nicht von Unglauben irritieren, manipulieren. Die Sünde des Unglaubens verschließt uns den Himmel. Sie macht das Erlösungswerk von Golgatha zunichte und die Seele bleibt dabei kalt und unempfindlich. Die Größe Gottes in Form der großen Früchte, hier auf dem Bild sehen wir, wie so eine Weintraube getragen wird auf einer Stange von 2 Männern, das haben die vor Augen, zum Greifen nahe, zum Angreifen nahe. Diese Größe Gottes sahen die Kundschafter nicht. Sie sahen zwar die Weintraube, aber nicht die Größe Gottes. Sie sahen nur die, ach schon so, halb leere Flasche oder das halb leere Glas. Ihr Bericht beginnt mit dem so bekannten Wort, aber. Ich weiß nicht, ob du das Wort auch schon mal gehört hast oder vielleicht sogar schon in den Mund genommen hast. Und danach warst du sicherlich nicht im Glauben gestärkt, auferbaut. Nach diesem aber und dann noch ein bisschen was hinten dran. Nach diesem aber, lesen wir, schrie die ganze Gemeinde der Israeliten vor Entsetzen laut auf und das Volk weinte die ganze Nacht. Das war das Ergebnis dieser Negativpropaganda. Mit demselben Eifer, wie Kaleb seinen Glauben verteidigte, wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. Genauso waren aber auch die anderen auf dem Plan, ihr Gift des Unglaubens dem Volk einzuimpfen. Sie war sogar noch in der Mehrheit. 10-2. 10 sagten, das schaffen wir nie. Das geht nicht. Und 2 sagten, es geht. Nicht immer hat die Mehrheit recht. Nicht immer. Und schon gar nicht, wenn es um geistliche Wahrheiten geht. Der Glaube schaut weder auf Mehrheiten, noch hört er auf Abstimmungen. Wie viel jetzt dafür sind, wie viel dagegen, wie viele Enthaltungen. Warum sollten Josua und Kaleb gesteinigt werden danach, nach dieser Situation? Weil sie eine Bank ausgeraubt haben, weil sie gelogen haben, weil sie gelästert haben, weil sie die Ehe gebrochen haben, weil sie in irgendeiner anderen Form vielleicht gesündigt haben? Warum sollten sie gesteinigt werden? Sie sollten gesteinigt werden wegen ihres mutigen Bekenntnisses, das sie für die Wahrheit abgelegt haben. Wir können sehr wohl das Land einnehmen. Wir können sehr wohl die Riesen besiegen. Darum sollten sie gesteinigt werden, die zwei. Die Wahrheit ist nicht immer volkstümlich. Lügen und Irrtümer in allen Formen werden angenommen. Die Wahrheit aber äußerst selten. Peter Hane, bekannt den meisten, war viele Jahre Chefredakteur im ZDF. Er hat mal gesagt, glauben wir alles, was in der Zeitung steht? Die Antwort? Nein. Glauben wir alles, was in der Bibel steht? Und warum lesen wir dann so viel Zeitung? Ja, warum? Josua und Kaleb mussten zu ihrer Zeit erfahren, was die wahren Zeugen aller Zeiten haben erfahren müssen. Nämlich den Hass und den Widerspruch ihrer Mitmenschen. So war es damals, so ist es heute und so wird es sein bis zu jedem herrlichen Augenblick, wie es Jesaja ausdrückt, da das Land erfüllt ist von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Der Glaube, wie gesagt, hält sich nicht an Abstimmungen, sondern hält sich an die Verheißungen Gottes, an das Wort Gottes. Hier hat Gott seine Verheißungen niederschreiben lassen. Wenn wir natürlich nicht drin lesen, dann können wir die Verheißungen auch nicht finden. Das ist nun mal klar. Aber der Glaube hält sich an die Verheißungen Gottes und der Unglaube an die Lügen des Teufels. Und Furcht oder Angst ist Unglaube. Wenn Gott etwas sagt, was ich tun soll, und ich habe Angst davor, das zu tun, drücke ich im Grunde genommen aus, Gott, du hast keine Ahnung, was daraus werden kann. Furcht ist Misstrauen in die Fähigkeiten Gottes, mir helfen zu können. Gott, du kannst mir nicht helfen, drücke ich damit aus, wenn ich Angst habe vor etwas, was er mir aufträgt zu tun. Furcht und Misstrauen wächst in dem Maße, wie ich mich von Gott abwende, wie ich von Gott wegschaue und auf andere Dinge schaue, auf irdische Mehrheiten. Und Furcht ist auch die Erwartung von negativen Dingen und Situationen, die kommen werden, wenn wir sie lange genug annehmen und proklamieren oder bekennen oder aussprechen. Wie wenn wir lange genug davon eben sprechen, von diesen negativen Dingen. Dann kommt Furcht auf. Glaube hingegen ist, dass positive Dinge kommen, gute Dinge kommen und geschehen, wenn wir sie lange genug anschauen und bekennen, proklamieren. Wisst ihr, der Teufel hat in seiner 6000-jährigen Praxis, so lange besteht etwa die Erde, er hat es gut gelernt, den Menschen am wunden Punkt des Glaubens und Gottvertrauens anzuschießen und zu verletzen. Der Teufel hat mehr Erfahrung als du. Du lebst jetzt so lange auf dieser Erde, wie du lebst. In meinem Fall sind es 73 Jahre. Der Teufel hat länger Erfahrung als 73 Jahre. Hat mehr Erfahrung als du. Es lohnt sich also nicht, mit dem Teufel in irgendeiner Form zu diskutieren oder sich mit ihm auf einen Nenner zu begeben oder auf eine Stufe zu begeben. Er hat mehr Erfahrung. Er wird, wenn du dich mit ihm einlässt, wird er über dich herrschen. Lass dich erst gar nicht mit ihm ein. Sag nicht, ja, die Mauern sind ja so groß, die Riesen sind ja so groß, das Land frisst die Leute. Was hat Gott gesagt? Ich habe euch dieses Land verheißen. So, was sage ich jetzt? Was spreche ich jetzt aus? Spreche ich aus, oh, das ist, 10 haben gesagt, das geht nicht. Und nur 2, das geht. Ja, was sagt das Wort Gottes? Was bekenne ich, was spreche ich aus? Spreche ich aus, ja, Herr, du hast es verheißen, dann wird es geschehen? Kaleb hatte nur einen Glaubensgenossen. Oder soll ich besser sagen, er hatte einen Glaubensgenossen. Alle anderen sahen nur den Teufel an der Wand, wenn ich das mal so sagen darf. Die Mehrheit wiegelte das Volk auf und raubte ihnen den Glauben, den sie noch hatten. Weil 10 Kundschafter Angst hatten, keinen Glauben hatten und nur auf ihre eigene kleine Kraft vertrauten, auf ihre eigenen Möglichkeiten schauten, darum kamen sie auch nicht in das verheißene Land hinein. Jetzt passt auf. Und wegen ihres Unglaubens, wegen des Unglaubens von 10 Leuten, durften alle, die über 20 Jahre alt waren, nicht in das Land hinein. Sie sind dann 40 Jahre in der Wüste umhergewandert, bis alle tot waren, die 20 Jahre und älter waren. Und dann sind sie ins Land hineingekommen. Wegen dem Unglauben von 10 Leuten durften 2 Millionen waren es ja nicht, die über 20 waren, aber der Großteil des Volkes nicht in das Land hinein. Wo der Glaube in unseren Herzen fehlt, da haben die sichtbaren Dinge mehr Macht über uns als die unsichtbaren. Jesus sagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Matthäus 9, Vers 29. Die einen hatten gesagt, dass Gott sie aus Ägypten geführt hat, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Hat Gott uns rausgeführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Haben die 10 gesagt. Und die anderen hatten erklärt, dass Gott es wohl schafft, sie in das Land der Verheißung zu bringen. Beiden geschah nach dem, was sie ausgesprochen haben. Beiden geschah nach ihren Worten. Darum pass auf, was du sagst. Überleg erstmal, schalt erstmal einen Denker ein, bevor du den Mund aufmachst, wenn ich mal so salopp sagen darf. Beherzigen wir diesen Grundsatz. Gott hat Wohlgefallen am Glauben. Er liebt es, wenn wir ihm vertrauen. Und er wird diejenigen immer ehren, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Ich will es lieber mit Josua und mit Kaleb halten. Ich will mit ihnen Worte des Glaubens sprechen. Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Halleluja, das haben 2 Leute gesagt und geglaubt. Und sie haben es auch erlebt, halt leider nur 40 Jahre später. Aber sie haben es erlebt. Sie haben das erlebt, was sie gesprochen haben. Sie haben das Land eingenommen. Trotz allem, was sie erlebt hatten, gut oder schlecht, sie entschieden sich für die Zusage Gottes. Lob und Dank, es gibt auch heute noch solche Kalebs und Josuas, die den Mut besitzen, etwas für Jesus, ihren Herrn, zu wagen, selbst wenn alles negativ aussieht oder sie es vielleicht auch in der Minderheit sind. Willst du auch so ein Josua sein, so ein Kaleb? Wir wollen zum Schluss noch die Reaktion Gottes betrachten auf den Bericht der Kundschafter. Gott reagiert in zweifacher Weise darauf. Er fällt ein Strafurteil für die Ungläubigen, die Rädelsführer, die Zehn. Sie wurden sofort getötet auf der Stelle. Gott löschte sie aus. Und die anderen, wie gesagt, mussten dann 40 Jahre in der Wüste umherziehen. Aber die göttliche Belohnung, die erhielten Josua und Kaleb. Sie schauten nicht auf die Riesen, sondern hielten sich an die Verheißung des Wortes Gottes. Und so waren sie die einzigen aus ihrer Generation, die in das Land kamen. Also wenn man mal ganz grob eine Rechnung ausmacht, dann waren die Ältesten, die nach Kanaan einzogen, ja, Josua und Kaleb, die waren ungefähr 40, waren 80 dann, aber alle anderen waren höchstens 60. Alle, die unter 20 Jahre waren, blieben ja am Leben. Und 40 Jahre in der Wüste umhergezogen sind 60. Also waren alle also relativ junge Mannschaft, die da nach Kanaan einzogen, bis auf die zwei, Josua und Kaleb. Die waren etwa ungefähr 80. Josua, er wurde sogar sein Nachfolger Moses und durfte das Volk in das verheißene Land führen. Und dann nahm er auch die Verteilung des Landes vor an die einzelnen Stämme. Und Kaleb, er bekam die Stadt Hebron als Erbteil, so wie er es sich gewünscht hatte. Apropos Wunsch, da fällt mir natürlich gleich der Psalm 37, Vers 4 ein. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Was wünschst du dir? Habe ich auch schon mal drüber gepredigt, wünsch dir was. Was wünschst du dir? Gott will es dir schenken. Und Gott wird es dir schenken, wenn du deine Lust am Herrn hast. Also nicht erst den Wunsch und dann die Lust, sondern erst die Lust und dann der Wunsch. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was du dir wünschst. Darum wollen wir im Vertrauen auf Gott und mit seiner Hilfe allen Unglauben besiegen. Wir schauen nicht auf die Riesen, wir schauen nicht auf die Nöte, wir schauen nicht auf die Schwierigkeiten und ach, das geht ja nicht und das hat ja bei dem auch nicht funktioniert, bei meiner Mutter, bei meinem Vater oder wo auch immer, hat das auch nicht geklappt. Die sind auch an der Krankheit gestorben und ich werde auch an der Krankheit sterben. Nein, sowas sagen wir nicht. Du sollst leben und nicht sterben, sagt das Wort Gottes. Zumindest nicht an der Krankheit sollst du sterben. Sondern Gott hat die Krankheit besiegt. Aber das ist ein anderes Thema, das will ich jetzt gar nicht so breit treten. Wir schauen nicht auf die Riesen, sondern wir schauen auf unseren Herrn, der riesiger ist als die Riesen. Amen. Unser Gott hat die ganze Welt in seiner Hand, in seiner Einzahl, Hand. Die ganze Welt. So, und jetzt hat er noch eine Hand frei, wo er mitarbeiten kann. Mal so ein plumpes Beispiel, ja. Gott hat also immer noch Möglichkeiten. Wenn er die ganze Welt in seinen Händen hätte, ja, dann hätte er keine Hand mehr frei. Aber er hat sie in seiner Hand. Eine Hand ist noch frei. Gott ist also größer als irgendetwas, was dich bedrängen kann. Vertrau ihm, habe deine Lust an ihm und er wird dir geben. Halte dich an sein Wort. Wenn wir wollen, dass uns Elend zumute ist, brauchen wir uns nur mit uns selbst und mit unserer Umgebung zu beschäftigen. Ist ja genug Elend um uns herum zu sehen und zu erleben. Aber wenn wir glücklich sein wollen, dann müssen wir uns mit Gott und mit dem, was ihn umgibt, beschäftigen. Gott ist nie Elend zumute. Gott geht immer gut. Gott geht immer gut. Er ist zwar manchmal traurig über mich, wenn ich nicht so, okay. Aber ihm geht es immer gut. Er braucht mich nicht, um glücklich zu sein, aber er will mich gebrauchen. Und wenn ich das erkannt habe, dann kann er mich gebrauchen. Also lasst uns lernen, auf Gott zu vertrauen. Lasst uns inmitten einer ungläubigen Welt, die uns umgibt, die Mehrzahl, glaubt nicht. Lasst uns inmitten dieser ungläubigen Welt stark sein im Glauben und den Unglauben besiegen. Lasst uns den Menschen zeigen, wie groß unser Gott ist und ihn dadurch ehren. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir.